Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch.
Ich freue mich, dass heute bei mir eine Frau ist, die vielen Frauen vorangegangen ist und die buchstäblich beruflich abgehoben ist. Sie ist Flugkapitänin und sie ist auch Ausbildungskapitänin und damit die erste in der deutschen Lufthansa und eine Frau, die auch als psychologische Expertin gilt, wenn es darum geht, Crews zu formen und auch Teams zu begleiten. Ich darf mich ganz geehrt fühlen, dass sie heute für mich Zeit hat. Herzlich willkommen, Cordula Plau.
Ja, vielen Dank, Frau Kronberger. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Eine Ergänzung muss ich machen. Ich bin nicht die erste Ausbildungskapitänin bei der Lufthansa. Auf Langstrecke bin ich die erste.
Auf Langstrecke.
Es gab schon zwei Kolleginnen. Das möchte ich vorwegnehmen.
Umso schöner, wenn es mehr sind als eine Frau. Liebe Frau Plam, aus der Recherche kann ich sagen, ich weiß, dass Sie gerne noch viel höher hinaus wollten als Kind. Sie wollten eigentlich, ich sage es jetzt einmal ganz plakativ, zu den Sternen, nämlich Astronautin werden. Wann keimte dieser Wunsch? Wann kam das auf? Ich will hoch hinaus, ich will große Maschinen fliegen, ich will dorthin, wo die meisten Menschen nicht sind.
Ja, das fing wirklich früh an mit dem, im Alter von 11 Jahren wusste ich, ich möchte Pilotin oder Astronautin werden. Habe mich dann wirklich auch in dem Alter noch fast mehr den Sternen zugewandt, habe ganz viel über Astronomie gelernt, war in der Astronomie AG bei uns in der Schule und habe davon geträumt, irgendwann selbst mal ins All zu fliegen.
Und diesen Traum begraben ja die meisten jungen Menschen, würde ich jetzt einmal sagen. Also wir alle hatten doch einen Berufswunsch, irgendetwas, wo der Satz beginnt, wenn ich mal groß bin, dann. Sie sind aber dran geblieben. Was glauben Sie, war der Unterschied bei Ihnen zu vielen anderen?
Das habe ich mich öfter gefragt und ich bin immer wieder der Meinung, dass meine Eltern dazu beigetragen haben. Ich war die jüngste von 4 Töchtern und ich glaube einfach, sie haben durch ihre Art der Erziehung uns mitgegeben, ihr könnt versuchen, was ihr möchtet. Ja? Lebt eure Träume, traut euch, das zu tun. Und so kam es, dass ich diesen Wunsch, den ich da immer hatte, auch weiter verfolgt habe. Ich kann mich erinnern an einen Lehrer in der Schule, der sagte, ja, Pilotin. Ich konnte ihm das Gegenteil beweisen und bin es geworden.
wenn Sie diese Langstrecken fliegen, Sie fliegen ja nach wie vor, mehrmals im Monat, wie oft genau?
Dadurch, dass ich so viele Nebenfunktionen habe, in der Regel 2 Langstrecken im Monat, ja.
2 Langstrecken. Meine erste Verbindung zu Frauen, die fliegen, sind zwei Begegnungen oder 2 Momente, die ich unglaublich gerne mit Ihnen teilen würde. Die eine ist, ich war in Südafrika, das ist viele Jahre her, und war dort mit einer Delegation von Journalisten, die meisten davon Männer. Und auf einem Inlandflug von Kapstadt nach Johannesburg hatten wir eine Pilotin. Und beim Einsteigen haben das viele Männer bemerkt und haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt wird's gefährlich, jetzt fliegt eine Frau. Ach, könnte einer von euch nach vorne gehen und ihr bitte helfen und all diese Dinge. Und ich weiß, dass die Feministin in mir und die Frau in mir furchtbar wütend wurde, weil mein Gefühl eigentlich ein völlig anderes ist. Ich erlebe Frauen routiniert, sicher, konsequent etwas tun und sehr umsichtig agieren, wenn sie in verantwortungsvollen Rollen sind. Das war die eine Begegnung. Und die andere ist, und da möchte ich Ihnen gratulieren, meine Tochter war 4. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt so kleine Pixie-Kinderbücher.
Ja, klar.
Und da gibt es ein Buch, das heißt, ich habe eine Freundin, die ist Pilotin. Und es war der Moment, als meine Tochter mit 4 zum ersten Mal realisiert hat, das können auch Frauen werden. Jetzt ist es wahrscheinlich auch bis heute gängig, dass trotzdem noch die Männerdichte in eurem Berufsfeld ist sehr groß, Frauen hier die geringere Menge darstellen oder die geringere Personengruppe darstellen. Wie erleben Sie dieses Frausein in dieser Branche und vielleicht auch noch dieses Exotentum?
Ja, da schließe ich gleich an das letzte Wort an. Exotentum, das habe ich ja in meinem Buch auch so benannt, Exoten vor. Und meine Co-Autorin fragte mich damals, warum dieses Kapitel? Und ich sagte, ja, weil ich bin der Exot, der ich nie sein wollte, immer wieder, weil wir halt so wenig sind. Und wann immer man eine Kleingruppe ist, wird man schnell in Stereotype eingeteilt. Und so habe ich das vom Anfang an meiner Karriere erlebt. Ich konnte zum Teil, weil wir dann nur zwei Frauen auf der Flotte waren, merken, wenn meine Kollegen mit der Kollegin geflogen sind, wir waren grundverschieden. Und man hat gemerkt, naja, in der Schublade bin ich schon, ohne es eigentlich sein zu wollen. Zu der ersten Geschichte, die Sie erzählt haben, muss ich daran denken, dass ich gerade vor kurzem erst ein schönes Erlebnis hatte, wie eine Frau etwa meinen Alters nach vorne kam nach dem Flug und sagte, Mensch, als sie gehört hat, dass eine Kapitänin am Steuer ist, hat sie gesagt, boah, da fühle ich mich gleich viel sicherer, weil ich weiß, sie ist gewissenhaft und voll dabei. Also genau das, was Sie auch beschreiben, hat sie mir zurückgemeldet. Ja, ich gehörte eigentlich immer zu denen, die das gar nicht groß thematisieren wollen. Ich will Pilot sein, Pilotin und habe durch meine Freundin, die Sozialwissenschaftlerin, ist gelernt, Veränderung entsteht durch Sprache und so kommt das IN an die Endung.
Das finde ich großartig, weil ich ja besonders auch bei Frauen, die in Männerdomänen arbeiten, sehr oft auch die maskuline Form in der Sprache wahrnehme, auch weil sie gar nicht in diese Exotenrolle oder in diese besondere Rolle hinein wollen, sondern einfach mit der Gruppe mitschwimmen wollen. Es ist ja auch ein Stück weit ein nennen wir es vielleicht vorsichtig, ein Auftrittsschmerz oder ein Rampenlichtschmerz, den man fühlt, weil man ja mit dieser bewussten Prononcierung und mit dieser bewussten Rhetorik sich ja auch in den Vordergrund hebt oder auch bewusster wahrgenommen wird. Wie war das bei Ihnen, als Sie begonnen haben, Pilotin zu sein, als Ihr Karriereweg begonnen hat? Hatten Sie schon den gleichen Blick darauf oder die gleiche Einstellung oder war das etwas, das sich jetzt geformt hat über den Weg?
Ganz klar geformt hat über den Weg. Das war am Anfang natürlich anders und eigentlich immer noch dieses Rampenlicht, in das ich mich begeben habe, auch jetzt durch das Veröffentlichen eines Buches. Das war ein langer Weg, der gegangen werden musste, auch bei mir, weil ich eben eigentlich nur meine Sache, meine Arbeit gut machen möchte und mich nicht in den Vordergrund stelle. Ich bin nicht besser als meine anderen Kollegen, die denselben Job machen. Ich möchte nur darüber berichten, wie es ist. Und an der Flugschule damals waren wir zwei Mädels in unserem Kurs von etwa 30. Und ich kann mich erinnern, damals gab es noch keine Mädchenuniformen. Es gab nur Uniformen für Jungs. Dann haben wir die halt auch mehr schlecht als recht getragen, was Körperfunktionen anging. Ja, man war halt eine im Kurs. Und damals war ich da noch deutlich weit von weg, das in den Vordergrund zu stellen oder zu sagen, hey, das kann jedes machen.
Und jetzt haben Sie es getan und haben dieses Buch, das jetzt schon erwähnt wurde, geschrieben. Ich möchte so gern, dass Sie den Titel sagen, weil es einfach aus Ihrem Mund weitaus professioneller klingt. Darf ich Sie darum bitten?
Ja, guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin.
Und dieses guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin, das hört man tatsächlich auch, wenn man mit Ihnen fliegt, oder?
Richtig, das hört man, wenn man mit mir fliegt. Ich bin gerade aus Vancouver gekommen und es geht sehr gut über die Lippen. Ich mag generell gerne Ansagen machen, ich halte gerne Reden. Ja, ich denke, die Macht der Sprache muss man einfach nutzen.
Sie nutzen diese, aber auch die Macht der Wirkung. Sie begleiten auch Crews, wenn es darum geht, einerseits, wenn Sie Führung übernehmen in der Kabine für das gesamte Flugzeug, für das gesamte Team auf dem Flug, aber andererseits auch, wenn Sie Menschen ausbilden und auf ihrem Ausbildungsweg begleiten. Wenn man ausbildet, dann ist man auch in einer Senior-Rolle, man ist in einer Rolle der Erfahrenen, der Frau mit Expertise. Was ist das Wichtigste, das Sie Menschen mitgeben wollen, wenn Sie sie ausbilden? Menschen, die gerade vielleicht in ihrem Werden erst sind?
Das ist eine tolle Frage. Ich fange mal gern bei mir an. Also Start with I ist so ein Spruch, den ich gerne verwende. Und da bin ich erstmal mir meiner Rolle bewusst als Senior in dieser Ausbilderrolle. Und wenn ich keine Nahbarkeit zeige, wenn ich kein gutes Vorbild bin, dann kann ich das von anderen nicht erwarten. Und deshalb beginne ich damit, mir dessen bewusst zu sein, wie ich auftrete. Wenn ich zum Beispiel übermorgen die erste Simulatorschicht um 6 Uhr morgens habe, um 4 Uhr ins Auto steige, dann mache ich mir bewusst klar, dass ich eventuell müde aussehe und versuche, mein Lächeln vorher schon ein wenig in den Gang zu bringen, weil der erste Eindruck zählt. Naja, und solche Kleinigkeiten. Also ich fange bei mir an und dann gehe ich auf die Kollegen zu und gebe ihnen erstmal die Vorschusslorbeeren, dass ich sage, ihr seid hier, weil ihr eure Sache gut macht, sonst wärt ihr nicht hier. Und der Pilot an sich ist jemand, der einen sehr hohen Anspruch an sich hat. Das heißt, wenn ich sie hinterher frage, und wie wart ihr, dann kommt in der Regel so ein Gegrummel. Und dann kommt, ja, aber der Fehler, der ärgert mich so und was ich da gemacht habe. Und da versuche ich sie wegzuheben von diesem Pferd und sie darauf zu setzen, zu sagen, hey, was habt ihr denn gut gemacht und warum habt ihr es gut gemacht? Und das sage ich Ihnen im Vorfeld. Deswegen bin ich hier, um euch diese Punkte zu benennen. Und wenn ich noch Tipps darüber hinaus habe, gebe ich die euch auch gerne.
Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Zugang. Ich habe das schon in einem Interview mit Ihnen auch wahrgenommen und gehört und es ist mir mehr als positiv aufgefallen, dass Sie eben genau darauf Wert legen, Menschen die Vorschusslorbeeren zu geben. Jetzt sind Sie ja auch ist es richtig, eine psychologische Beraterin oder auch, Sie haben auch psychologische Expertise, wenn Sie Gruppen begleiten. Ist das etwas, das Menschen im Allgemeinen auch abseits der Start- und Landebahnen und der Flugzeuge dieser Welt weitaus mehr brauchen würden, diese Vorschusslorbeeren, dieses, du bist eigentlich schon gut, wie du bist, sonst wärst du nicht hier?
Absolut. Dieses Wohlwollen, Menschen auf Menschen zuzugehen, würde, glaube ich, jedem gut tun. Und ich bin genau Facilitator für Psychological Safety, wie sich das so schön nennt bei uns im Unternehmen. Und das heißt, wir gehen in verschiedene Business Units. Das kann man wirklich in jeder Branche anwenden. Das kann man im Privaten anwenden. Sich seiner Gedanken bewusst zu sein und auf die Menschen erstmal ohne Vorurteile zuzugehen, respektvoller Umgang. Und ich sage dann lieber, ich schaue, was in meinem Hirn passiert. Wenn Irritationen, Störungen da sind, weil mir jemand begegnet, über den ich mich wundere, dann spreche ich es einfach aus. Weil das belegt sonst nur Chips in meinem Hirn und ich möchte mich auf die Sache konzentrieren.
Sie sind ja auch mit Vorträgen unterwegs, wo Sie genau diese Inhalte auch in die Wirtschaft, ich glaube auch in die Medizin, also einfach ins Business, in die soziale Welt hinaustragen. Was wollen die Menschen da von Ihnen hören oder was fasziniert die Menschen an Ihrem Zugang so besonders?
Naja, die Analogien aus der Fliegerei sind natürlich immer spannend. Und da kann man einmal sagen, wir sind in High Reliability Organizations und dann wird gerne gesagt, na ja, aber im Büro, da stirbt ja nicht gleich einer. Das sehe ich ganz anders, weil es geht ja auch darum, Spaß bei der Arbeit zu haben. Es geht darum, sich sicher zu fühlen in seinem Team. Es geht darum, eine Fehlerkultur in seinem Unternehmen zu haben, wo die Menschen auf einen zugehen und sagen, hey, ich habe hier was falsch gemacht. Und damit fange ich an als Ausbilder. Ich gebe genau dieses Vorbild, dass die Menschen sich auch trauen, Dinge zu benennen, wenn ihnen was passiert ist, wenn sie irgendwas nicht so gemacht haben, wie man sich das vorstellt oder wie sie sich das selber vorstellen. Deshalb, ich gehe auf die Menschen zu, ich halte diesen Zugang offen und das ist das, was die Leute interessiert und dann eben mit Analogien. Wir haben Entscheidungsfindungsmodelle, wir nennen das Threat and Error Management, was man auch in die Wirtschaft tragen kann. Als solche Sachen hören Sie gerne.
Stichwort Transformation. In den meisten Teams ist das ja aus meiner Sicht momentan ein viel strapaziertes Wort, weil ich glaube, wenn wir es übersetzen, heißt es ja auch Wandel und Veränderung und dass sich etwas bewegt. Und aus meiner Sicht war diese Bewegung oder der Wandel ja zu jeder Zeit gegeben. Aktuell ist es halt das Stichwort ergänzt durch digitale Transformation. Teams werden weiterentwickelt und technologisiert. In vielen Unternehmen spürt man und hört man, dass die Teams oft noch nicht bereit sind für diese Veränderung oder dass ihnen ein Schritt zu schnell geht oder dass ein Visionär im Unternehmen schon Schritte im Kopf hat, wo das Team aber noch nicht mitkommen kann. Welchen Rat gibt es da vielleicht aus der Fliegerei, aus Ihrer Führungsrolle heraus? Was könnte man hier besser machen?
Also zuallererst bin ich total beeindruckt. Ich glaube, wir haben mit Covid so einen kleinen Gleichlauf erhalten. Es ist ja wirklich so, dass alle Unternehmen darüber sprechen, von Transformationen, digitalen Veränderungen, die sie zu überkommen haben. Und da spürt man, dass alle in denselben Problemen stecken. Was ich merke bei Unternehmen, wo es besser gelingt, liegt nicht nur daran, dass die Visionäre da sind und die Ideen haben, aber es geht wirklich so sehr um den Transport. Also mein Tipp wäre definitiv, ein großes Auge auf die Kommunikation zu legen. Heißt im Positiven wie im Negativen. Wenn Dinge nicht funktionieren, zu erklären, dass sie nicht funktionieren, dass sie dran sind. Und das ist genau das, was man sich ja auch von einem Kapitän an Bord wünscht. Die Gäste wollen wissen, warum sie jetzt 5 Minuten länger am Gate stehen oder wenn es ein Problem gibt, wie weit sie im Bekämpfen des Problems sind. Und auch wenn ich noch keine Lösung habe, informiere ich meine Gäste trotzdem. Und dadurch fühlen sie sich zumindest up to date, sie fühlen sich aufgehoben. Und ich glaube, das kann man in Unternehmen genauso praktizieren, da mehr Fokus drauf zu legen.
Dann komme ich gleich zu etwas, wo ich die Analogie furchtbar gerne herstellen würde, Stichwort Turbulenzen. Wenn ein Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann ist man ja als Passagierin, ich spreche da jetzt aus der eigenen, durch die eigene Brille gesehen, eigentlich auch ein Stück weit in einer Machtlosigkeit. Man hat Macht, man hat Führung abgegeben, man hat Verantwortung abgegeben und man ist im wahrsten Sinne des Wortes Passagier. Das heißt, man muss jemandem überantworten, jetzt das Richtige zu tun. Wie erleben Sie solche Situationen im Team mit Passagieren, auch in der Rolle der Kapitänin, wenn Turbulenzen auf Sie zukommen?
Zuallererst, die Passagiere sind grundsätzlich ausgeliefert. Also es gibt auch eine sehr hohe Prozentzahl von Menschen, die Flugangst haben. Und das wissen wir. Dessen sind wir uns bewusst. Da vielleicht übrigens gerne auch der Tipp, gehen Sie auf unsere Kollegen und Kolleginnen zu in der Kabine. Die kennen die Thematik, sie wissen, wie sie damit umgehen. Und je mehr man solche Dinge auch äußert, je mehr kann in Anführungszeichen einem geholfen werden. Naja, und bei Turbulenzen ist das genauso. Aber ich bin eigentlich bei demselben Tipp, den ich vorhin gegeben habe. Es geht um Kommunikation. Wenn ich das Briefing mit meinen Kollegen mache, dann ist ein wichtiger Bestandteil, dass ich ihnen berichte, wie der Flugverlauf sein wird. Nicht nur, wo wir langfliegen, sondern auch, wird es wackeln? Wo haben wir Turbulenzgebiete, die auf uns zukommen, um den Service auch anzupassen und aber natürlich auch die Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Und dasselbe bei den Passagieren auch. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich im Steigflug die ersten 20 Minuten mit Turbulenzen zu rechnen habe, dann sage ich das gerne den Gästen schon in der Begrüßungsansage, dass sie wissen, dass das auf sie zukommt und wir durchaus auch wissen, wie wir damit umgehen.
Das heißt, Sie geben auch ein Gefühl der Sicherheit. So, ich weiß, dass dieser Weg jetzt holprig wird, um den Weg vielleicht einmal aus der Luft zu holen. Aber ich habe das im Griff, ich weiß, was zu tun ist, ich bin Professionistin. Wie oft bekommen Sie auch Feedback von Passagieren und Passagierinnen? Sie haben eben erzählt, eine Passagierin kam und hat sich gefreut, dass eine Kapitänin an Bord ist. Wie oft hat man Gelegenheit oder Möglichkeit, auch in Kontakt zu treten und Gespräche zu führen, wenn es auch nur kurze sind?
Also wenn ich ein Flugzeug bewege, in dem wir eine First Class haben, ist es grundsätzlich bei mir so, also nicht nur bei mir, auch bei meinen Kollegen, dass ich durch die First Class gehe und die Gäste begrüße. Und dann kommen sehr oft Gespräche zustande. Natürlich durchaus wahrscheinlich auch schon, weil ich eine Frau bin. Nun, dennoch sollte jeder von unseren Kollegen auch in der Lage sein, Smalltalk zu halten. Also in der First Class mache ich das grundsätzlich. Wenn ich ein Flugzeug habe, in Anführungszeichen, was mit der Business beginnt, das sind zu viele Gäste, die kann ich nicht alle einzeln begrüßen, so dass auf Langstrecke es nicht so häufig vorkommt, dass wir in Gespräche verwickelt werden. Schon mal kommen Gäste hinterher nach vorne, ein Gast bat sogar um eine Visitenkarte von mir, ganz unterschiedlich. Und jetzt durch das Buch in der Tat passiert es auch langsam, dass Menschen auf mich zukommen, ob am Gate oder auch im Flug.
Das ist schön. Wie erleben Sie Ihre Rolle der Verantwortung oder wie sind Sie auch in diese Rolle hineingewachsen? Ich erlebe Sie als sehr selbstsichere, sehr selbstbewusste und selbstwirksame Frau und ich würde wahnsinnig gerne Ihr Alter verraten, wenn Sie es auch selber verraten möchten.
Alter, 54, ja, sicher.
Das heißt, Sie haben auch eine Lebensreife und eine Lebenserfahrung. Wie haben Sie sich selber wahrgenommen, in diese Führungsperson und in diese Führungspersönlichkeit auch hineinzukommen, die Sie heute sind?
Naja, Sie haben gerade von Selbstwirksamkeit gesprochen und Sie erleben mich auch als einen ehrlichen Menschen und deswegen kriegen Sie jetzt von mir auch, da ich im Vorfeld ja nicht wusste, was für Fragen kommen, ganz ehrliche Antworten von mir. Selbstwirksamkeit in der Form, ich bekomme Rückmeldungen von meinen Kollegen, die dann sagen, Mensch, Cordula, du strahlst so eine Ruhe aus, ja. Und das ist auch das, wovon ich immer wieder gerne berichte, dass die Besonderheit in unserem Beruf bei Lufthansa zumindest ist, dass wir dadurch, dass wir so viel sind, wir sind 5000 Piloten, wir sind fast 30.000 Kabinenkollegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf den Flug gehe, habe ich immer wieder ein neues Team. Und ich habe einfach nur 5 Minuten Zeit, dieses Team zu formen. Und danach sehe ich meine Kollegen für 12 Stunden nicht mehr und es muss geklappt haben. Und deshalb bin ich mir dessen bewusst, dass es sehr wichtig ist, sei es der erste Eindruck, wie ich vorhin von meinem Simulator-Briefing erzählt habe, morgens um 6, was es für einen Eindruck macht und was für Möglichkeiten man hat in der Kürze der Zeit durch einen guten ersten Eindruck und passend gewählte Worte so rüberzukommen. Die Verantwortung zu spüren, da muss ich sagen, das hat unsere Ausbildung wirklich toll hinbekommen. Wir fangen ja an mit Einpropellerflugzeugen, dann 2 Propeller, dann kleine Jets, dann irgendwann große. Und dort konzentriert man sich so derart auf seine Aufgabe und es gibt überhaupt kein Vertun, dass man bestmöglich dieses Flugzeug von A nach B bewegt.
Haben Sie niemals Momente des Selbstzweifels oder Fragen im eigenen Kopf, kann ich das jetzt, schaffe ich das? Jetzt schaffe ich zum Beispiel auch vom einen Flugzeug auf das nächste Flugzeug im Laufe Ihrer Karriere, Ihres Werdegangs, schaffe ich den nächsten Step jetzt? Auch die Fragen, die oftmals Frauen begleiten, bei uns als Frauenmagazin, viele Frauen erzählen immer wieder in ehrlichen Momenten dieses Gefühl, bin ich gut genug? Habe ich es wirklich gut genug drauf, um das jetzt zu übernehmen? Oder auch manchmal darauf zu warten, dass jemand anderer mir bestätigt, ich bin gut genug und dann traue ich mich drüber. Hatten Sie von Grund auf immer diesen Riesenmut und diese Riesenselbstsicherheit? Oder gab es auch bei Ihnen Momente, wo es gut war, dass jemand anderer Ihnen gesagt hat, das schaffst du jetzt, das machst du jetzt, du bist gut?
Natürlich hatte ich diese Selbstzweifel und die habe ich bis zum heutigen Tag. Ich sag dann heutzutage vielleicht, ich erweitere meine Komfortzone, wenn ich wieder eine neue Herausforderung habe. Und früher waren es halt Selbstzweifel, zu wissen, ob man seine Sache kann, ob man sie gut macht. Nun, das habe ich erstmal in die Hände beim Piloten-Eignungstest, den Psychologen und Piloten in die Hand gelegt. Und nachdem sie sagten, ich kann das, habe ich mich darauf konzentriert, meine Sache gut zu machen. Ich habe dann im Verlauf der Pilotenausbildung gemerkt, dass mir das Fliegen in Anführungszeichen leicht fällt. Ja, diese motorischen Fähigkeiten, ein Flugzeug zu steuern, das fällt mir sehr leicht. Ich habe dann eher hadern müssen, wenn es darum ging, Paragraphen aus dem Luftrecht zu lernen. Aber das rein Fliegerische, das geht mir gut von der Hand. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch Ausbildungskapitänin. Selbstzweifel immer wieder und den Mut, ja, das haben mir, glaube ich, wirklich meine Eltern mitgegeben. Trau dich, geh voran. Und jetzt mit 2 eigenen Töchtern das auch mitzuerleben, wie wir sie großgezogen haben und ihnen diesen Mut mitgeben konnten, das fühlt sich gut an.
Was sagen Sie Pilotinnen, Piloten oder vielleicht auch den eigenen Töchtern, wenn diese Menschen selbst einmal diesen Moment empfinden, jetzt klappt's gerade nicht, das geht nicht, das kann ich nicht. Oder die Fragestellung, kann ich das überhaupt? Wie holen Sie diese Menschen ab? Oder gibt's einen berühmten Cordula-Pflaumsatz, der dann fällt?
Ich muss gerade eine Sekunde überlegen, aber es ist in dem Moment, also diese Selbstzweifel zu haben, für mich ist es die Macht der Stimme, wieder. Gerade unsere Kolleginnen höre ich oft und die oftmals sehr viel besser wissen, was die Antwort ist, die oftmals sehr viel klarer in der Richtung sind, sagen es einfach nicht oder trauen es sich nicht zu sagen. Raus damit. Traut euch. Es verändert sich dann nochmal in der Rolle vom ersten Offizier zum Kapitän. Dort erhält man mehr Anerkennung, wenn man dann die 4 Streifen endlich hat. Dann denken irgendwie dann doch alle, naja gut, dann kann sie es wohl.
Ach, 4 Streifen, dann kann sie es wohl, ja genau.
Und als Co-Pilotin oder gerade jungen Frauen kann ich einfach nur sagen, die Macht der Stimme.
Ja. Also auch mal deutlich sein, auch mal hörbar sein.
Hörbar sein, deutlich sein, sagen, was man denkt und sich trauen, eben diesen eigenen, dieses Selbstvertrauen zu haben, raus damit. Und wenn es mal nicht stimmt, dann nicht sagen Entschuldigung oder sorry, das hört man auch eher aus dem weiblichen Mund, sondern dann einfach sagen, stimmt, das war falsch. Stimmt, das hätte ich anders machen müssen. Stimmt, die Antwort ist.
Und Sie sind selbst auch mutig gewesen und haben all Ihre Erfahrungen in ein Buch gepackt. Was war für Sie der Auslöser, dieses Buch zu schreiben und aus Ihrem Leben als Flugkapitänin und auch als Ausbildnerin zu berichten?
Ich hatte schon immer das Ansinnen, ich habe mich eben wirklich seit vielen, ja jetzt schon Jahrzehnten mit der Thematik Human Factor auseinandergesetzt, interpersonelle Kompetenzen, und das finde ich auch toll, dass wir das heutzutage so anwenden können. Das wollte ich immer mal transportieren. Ich wollte transportieren, wie ist das Leben als Pilot, als Pilotin? Es geht nicht nur darum, an einer Steuersäule zu ziehen oder einem Sidestick, um das Flugzeug in die Luft abzuheben, sondern es geht auch darum, ein Team zu führen, mit Menschen umzugehen. Und auch bis ein Flugzeug abhebt, braucht es ein sehr großes Team. Und dass wir alle in einem großen Team gut zusammenarbeiten, all diese Punkte, die wollte ich einfach mal transportieren. Für Menschen, die nicht wissen, wie sich unser Leben anfühlt, dass wir Schichtarbeiter sind, dass wir jeden Monat einen neuen Dienstplan bekommen. Einfach solche Dinge transportieren. Und wie machst du es mit den Kindern? Aber auch das Exotentum natürlich in meiner Rolle. Sonderflüge, die ich gemacht habe. Wie ist es nach Corona gewesen? Wie hat sich die Luftfahrt nach 9/11 verändert? Ja, es gibt so viele Themen, über die ich sprechen möchte, und das war jetzt so ein Anfang.
Das war jetzt ein Anfang in diesem Buch. Stichwort Sonderflüge. Sie haben einige Sonderflüge in Ihrem Leben auch durchgeführt. Einer dieser Sonderflüge ist, glaube ich, auch im Buch thematisiert, der weit über 15,5 Stunden ging, als es darum ging, nach Corona eine ganz besondere Crew auszufliegen oder einzufliegen. Können wir darauf noch einen kurzen Blick werfen?
Ja, dort durfte ich die Polarstern-Crew, also eine der Polarstern-Crews, auf die Falklandinseln fliegen und eine weitere dort abholen mit den Wissenschaftlern der Neumayer-Station, einer Forschungsstation von dem Alfred-Wegener-Institut. Und das war ein ganz besonderer Flug, nicht nur wegen dem Flug, sondern auch, weil er zu Corona-Zeiten stattfand und wir vorher in eine 2-wöchige Zimmer- und Hotel-Quarantäne in Bremerhaven gehen mussten. Und was ich dort beschreibe, ist, wie haben wir es geschafft, in den 2 Wochen das Team aufrechtzuerhalten und dann diesen Flug bestmöglich durchzuführen.
Wenn Sie heute jemandem das Fliegen, auch aus der Sicht als Kapitänin, beschreiben würden, wie Sie es wahrnehmen. Was ist für Sie das schönste, größte, beste Gefühl daran, Kapitänin zu sein oder fliegen zu dürfen?
Erstmal die Macht, die Möglichkeit, wie habe ich gestern erst mit einem Kollegen darüber gesprochen, was man als Kapitän alles bewegen kann, als Kapitänin innerhalb der Crew. Sei es mit den Widrigkeiten der Luftfahrt umgehen zu können. Man lernt sehr schnell, was kann ich bewegen, was kann ich nicht bewegen. Und dass dann das Team den Spirit, die Stimmung, aber auch die der Gäste aufrechtzuerhalten, das finde ich eine tolle Herausforderung. Und zweitens ist es natürlich das fliegerische Element. Jedes Mal, wenn man auf der Startbahn steht und die Schubhebel nach vorne schiebt, das Flugzeug gibt ab, geht durch die Wolken, man sieht Sonne, Mond, jetzt von Vancouver zurück. Das war eigentlich ein Nachtflug, aber es war die ganze Zeit hell. Das sind Momente, die möchte ich nicht missen.
Und was war Ihr größtes Learning bei der Überwindung Ihrer eigenen Herausforderungen von Turbulenzen am Flug bis hin zu Turbulenzen vielleicht im persönlichen, kommunikativen oder Teamgefüge? Was nehmen Sie da heraus mit aus dieser ja wirklich auch schon sehr, sehr würdigen Karriere, die Sie gemacht haben?
Ja, da ich ja auch im Peer-Support tätig bin und für unsere Kollegen die Möglichkeit gebe, über die Stiftung Mayday sich an uns zu wenden, habe ich gelernt, dass sehr hilft, wenn man darüber spricht. Sei es, wenn besondere Momente sind, sei es, wenn man ja Nervosität hat, einfach reden macht stärker.
Ich sage vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in Ihr Leben, in Ihr Buch. Sie haben uns auf jeden Fall auch Gusto gemacht, dieses Buch von hinten nach vorne, von vorne nach hinten zu lesen. Und ich hätte noch ungefähr 1769 Fragen an Sie. Ich sage jetzt an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns über Ihren Flug des Lebens zu berichten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Sein und Tun. Das glaube ich für viele Ihrer Kolleginnen und auch für viele junge Männer und Frauen in diesem Beruf ganz, ganz wirksam und wichtig ist. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kronberger, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der Frauen.